Liebe Kontrafunkhörer, ich begrüße Sie bei unserem neuen Sendeformat, dem Österreich-Magazin. In dieser Sendung behandeln wir Themen, die Österreich betreffen, aktuelle Themen, die das ganze Land bewegen oder Einfluss auf das Leben der Menschen haben. Mein Name ist Richard Schmidt und das sind heute unsere Themen. Nun gilt in Österreich die neue Mehrwertsteuersenkung auf einige ausgewählte Grundnahrungsmittel. Die Bundesregierung hat damit im Frühjahr eine spürbare Entlastung der Haushalte versprochen. Doch schon zum Start mehren sich kritische Stimmen. Die Preisvorteile für die Kunden würden oft nur wenige Cent betragen. Und darüber spreche ich heute mit der Wirtschaftsexpertin und Nationalratsabgeordneten Dr. Barbara Kolm. 3 Millionen Besucher in 3 Tagen. Das Donauinselfest zählt zu den größten Musikveranstaltungen weltweit. Veranstalter ist die SPÖ. Beträchtliche Fördergelder kommen aus der öffentlichen Hand der Stadt Wien. Über die auch negativen Entwicklungen dieses Parteifestes spreche ich mit einem sehr bekannten Wiener, den ehemaligen ORF-Moderator und Romy-Preisträger Reinhard Jesionek. Und sogenannte PFAS gelten als Ewigkeitschemikalien, weil sie sich in der Umwelt kaum abbauen und teilweise auch über Jahre im menschlichen Körper verbleiben. Nachdem in mehreren Hausbrunnen in der Gemeinde Mannswörth bei Wien erhöhte Belastungen festgestellt worden waren, wurde nun erstmals auch PFAS im Leitungswasser eines Bewohners nachgewiesen. Woher stammen diese Stoffe? Welche Gesundheitsrisiken sind wissenschaftlich belegt? Darüber spreche ich mit dem bekannten Mediziner, Universitätsdozent Dr. Hannes Strasser. Seit dem 1. Juli gilt in Österreich die neue Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Grundnahrungsmittel. Die Bundesregierung hat damit im Frühjahr eine spürbare Entlastung der Haushalte versprochen, doch schon zum Start mehren sich die kritischen Stimmen. Händler und Bäcker beklagen einen erheblichen bürokratischen Aufwand und hohe Einrichtungskosten. Die Preisvorteile für die Kunden würden oft nur wenige Cent betragen. Und über den Sinn und den Unsinn dieser Maßnahme sprechen wir heute mit der Wirtschaftsexpertin und Nationalratsabgeordneten Dr. Barbara Kolm. Grüß Gott, Frau Doktor.
Grüß Gott.
Frau Dr. Kolm, die Regierung spricht von einer Entlastung der Bevölkerung. Ist diese Maßnahme aus volkswirtschaftlicher Sicht tatsächlich sinnvoll oder handelt es sich eher um eine Symbolpolitik?
Weniger Steuern sind grundsätzlich immer gut, aber dann soll man auch den Mut zu einer echten Steuerreform haben und nicht eben so eine komplizierte Warenkorbpolitik mit Klein-Klein betreiben. Wenn man sich das überlegt, aus volkswirtschaftlicher Sicht ist die Wirkung sehr überschaubar. Ich komme dann noch mit einem Beispiel dazu. Aber zuerst einmal das Prinzipielle. Die Regierung selbst geht von rund 100 Euro Entlastung pro Haushalt und Jahr aus. Das sind nicht einmal 9 Euro pro Monat. Gleichzeitig werden die Menschen eben an anderer Seite wieder stärker belastet. Das Grundproblem ist, die Maßnahme bekämpft Symptome statt die Ursachen. Das heißt, die Regierung setzt komplett falsch an. Und hohe Preise entstehen eben nicht deshalb, weil einzelne Lebensmittel falsch besteuert sind. Hohe Preise entstehen durch fehlgeleitete Politik der Vergangenheit und eben auch jetzt der Gegenwart, wie beispielsweise die hohen Energiekosten, die hohen Kosten auf Arbeit, die noch immer enorme Bürokratie, die wir in Österreich haben, und das schwache bzw. fast nicht vorhandene Produktivitätswachstum und daher eben auch die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit des österreichischen Wirtschaftsstandortes. Also diese Maßnahme ist nicht einmal Symbolpolitik, das hat mit wirtschaftspolitischer Reform überhaupt nichts zu tun.
Allein die Supermarktkette Spar spricht von 2 Millionen Euro an Umsetzungskosten. Wer bezahlt dann letztlich diese zusätzlichen Kosten? Der Handel, die Produzenten oder am Ende, wie wir es vermuten, doch wieder die Konsumenten?
Naja, am Ende bezahlt immer der Konsument. Und dazwischen können Kosten natürlich kurzfristig bei Handel oder Produzenten hängen bleiben, aber volkswirtschaftlich werden solche Belastungen immer weitergegeben. Ist ja auch klar, die Betriebe müssen Produkte neu klassifizieren, sie müssen Registrierkassen umprogrammieren, Steuerberater extra beschäftigen mit dieser Maßnahme und interne Prozesse umstellen. Das sind wirklich reale Kosten. Und wie es eben das Beispiel, das Sie genannt haben, zeigt, sehr hohe Kosten. Und das Absurde dabei ist, die Politik senkt auf der einen Seite Steuern und erzeugt gleichzeitig durch die Umsetzung so hohe Kosten, das ist unglaubwürdig. Und ein Teil dieser steuerlichen Entlastung wird dadurch komplett aufgefressen, dass eben die Produkte netto wieder teurer werden. Und da kann man wirklich nicht ernsthaft behaupten, man würde die Preise senken, wenn man gleichzeitig die Kosten für die Unternehmen erhöht, weil die Steuersenkung in der Umsetzung so kompliziert und einfach ineffizient und teuer ist.
Das ist ja schon mein Stichwort. Für viele Backwaren mussten Fett- und Zuckergehalt sogar bestimmt werden, teilweise sogar Labore beauftragt werden. Ist eine Steuerregelung, die derartige Prüfungen notwendig macht, überhaupt noch verhältnismäßig?
Nein, also das ist genau das, wie absurd diese Regelung geworden ist. Das zeigt es einfach auf. Also wir sind wirklich in Absurdistan gelandet. Eine vernünftige Steuerpolitik sollte einfach, transparent und für jeden verständlich sein. Wenn ein Bäcker jetzt plötzlich Labore beauftragen muss, um festzustellen, welcher Steuersatz für welches Gebäck gilt, dann hat die Politik offensichtlich den Kontakt zur Realität der Menschen komplett verloren. Statt dass sich Unternehmer mit Kunden beschäftigen können, zwingt man sie, Nährwerttabellen und Steuerkategorien zu studieren. Das ist kein Bürokratieabbau, das ist Bürokratieproduktion.
Da gibt es ja völlig verrückte Beispiele, wo man sich ja nur noch an den Kopf greift und an die Schildbürger erinnert fühlt. Eine einfache Semmel wird steuerlich ja anders behandelt als ein Laugengebäck oder eine Laugensemmel und eine Wurstsemmel fällt wieder in eine andere Kategorie. Kommen hier jetzt die ganzen Absurditäten des österreichischen Steuerrechts ans Licht?
Ja, absolut. Im Gegenteil, man vermehrt sie noch durch diese Maßnahme. Also wir sehen hier die typische Denkweise einer Politik, die sich anmaßt, jede Lebensrealität bis ins letzte Detail regeln zu können und eben besser zu wissen als der Bürger oder eben der Unternehmer. Und wenn eine Semmel anders behandelt wird als ein anderes Gebäck, das ist schon eigentlich sehr absurd. Eine Leberkässemmel zum Beispiel wird anders behandelt als Leberkäse und Semmeln separat. Weizenmehl wird begünstigt, Roggenmehl nicht. Milchprodukte teilweise ja und teilweise nein. Und Fleischprodukte werden steuerlich überhaupt nicht reduziert. Also da fragt sich der Bürger wirklich zu Recht, wer denkt sich denn wirklich sowas aus?
Und hat irgendjemand da untersucht, wie sich die Preise der betroffenen Lebensmittel, das sind ja nicht viele, seit der Ankündigung im Frühjahr entwickelt haben? Vielleicht sind die schon viel mehr gestiegen, als jetzt diese Preisreduzierung bringt. Könnte es sein, dass zwischenzeitliche Preissteigerungen die jetzige Entlastung bereits weit übersteigen?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Selbst wenn man die Entlastung vollständig weitergeben würde, reden wir von wenigen Euro pro Monat. Also gleichzeitig schwanken aber die Lebensmittelpreise aufgrund von Energie, Transport, Personal und Rohstoffkosten deutlich stärker. Deshalb besteht durchaus die Gefahr, dass man normale Marktbewegungen, also nicht angebliche Gier der bösen Konzerne, wirklich normale Marktbewegungen, die den Großteil der Steuerentlastung innerhalb kürzer Zeit wieder aufzehren werden, dass das einfach ganz evident wird. Und das zeigt noch einmal das eigentliche Problem. Die Regierung beschäftigt sich mit einzelnen Preisschildern statt mit den Ursachen der Preisentwicklung. Noch einmal, sie beschäftigt sich nicht mit den Ursachen der Preisentwicklung. Und wenn dann die versprochenen Effekte ausbleiben, schiebt die Regierung das, flankiert von ihren linken Instituten oder marxistischen Ökonomen, wieder auf den bösen Markt oder auf die Konzerne. Und man darf sich da als Konsument einfach nicht täuschen lassen.
Wäre es da nicht wesentlich einfacher gewesen, die Lohn- oder die Einkommensteuer oder die Sozialabgaben zu senken? Fehlt dazu der Mut, der Wille, die Kompetenz der Bundesregierung?
Ganz genau. Sie treffen den Nagel auf den Kopf. Genauso wie damals bei der Preissenkung auf Treibstoff, wo wir gesagt haben, die Mineralölsteuer müsste halbiert werden, müsste man das hier genauso machen. Also wenn man die Menschen wirklich entlasten will, dann senkt man Lohnsteuer, Einkommensteuer oder Sozialabgaben. Dann profitiert eben die Arbeit auch und dann bleibt Leistung wieder mehr wert. Aber stattdessen macht man komplizierte Varianten, wählt aus 1000 Produkten einige wenige aus, macht Sonderregeln, Ausnahmen, Kontrollen und wieder mehr Bürokratie. Also da stellt man sich wirklich die Frage, warum man nicht den anderen Weg, diesen einfachen Weg gegangen ist. Aber diese Regierung versteht's nicht.
Die Bundesregierung hat ja gleichzeitig aber auch Verteuerungen beschlossen. Eben die 2-Euro-Paketsteuer soll ab Oktober gelten. Ab 1. Jänner wünscht man sich dann eine Streaming-Abgabe für Online-Dienste. Und da stellt sich natürlich die Frage, können die Österreicher mit einer 2-Cent günstigeren Semmel wirklich solche Abgaben gegenfinanzieren? Was bleibt dann unterm Strich?
Nein, genau, da bleibt unterm Strich eben nichts übrig, weil die Regierung auf der einen Seite zwar von Entlastung spricht und auf der anderen Seite kommen neue Belastungen auf die Haushalte zu. Und jetzt nehme ich ein Beispiel. Eine alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern und rund 2000 Euro Bruttoeinkommen, die spart jetzt die 9 Euro vielleicht pro Monat bei den Lebensmitteln. Aber gleichzeitig werden bald ihre Arbeitslosenversicherungsbeiträge fällig und die werden ab 1. Jänner wesentlich teurer. Und da zahlt sie dann 56 Euro mehr. Also ist ein großer Teil dieser sogenannten Lebensmittelabgabe schon wieder aufgefressen. Und der nächste wird dann, wie Sie richtig sagen, mit der Paketsteuer wieder weggefressen. Und was bleibt übrig? Nichts unterm Strich, aber sehr, sehr viel Verwaltung für die Unternehmen, Administration, Bürokratie, die einfach den Standort wieder benachteiligt.
Also wenn ich einmal bei Amazon ein Paket bestelle, um 2 Euro mehr zahlen muss, da müsste ich eigentlich 100 Semmeln dann kaufen, um gleich zu kommen.
Mindestens, genau. So ist es.
Ja. Sie sind ja Wirtschaftssprecherin der FPÖ im Nationalrat. Können Sie uns skizzieren, welche Sofortmaßnahmen Ihre Partei zur Entlastung der Bürger umsetzen würde, wenn Sie die Regierung stellen würden?
Wir beschäftigen uns ja massiv mit diesem Thema. Wir würden komplett anders an die Sache herangehen. Denn für uns lautet die Grundfrage, wie entsteht Wohlstand? Durch mehr Staat oder durch mehr Freiheit? Und für uns ist klar, Angebotsorientierung statt Staatsgläubigkeit. Und die Linken fragen nie, wie Wohlstand neu entsteht, sondern nur, wie sie bestehenden Wohlstand umverteilen können. Das heißt also für uns Freiheitliche, erstens keine neuen Steuern, weil wir sind ja bereits ein Hochsteuerland. Und wir haben auch nicht ein Problem von zu niedrigen Einnahmen, sondern von zu hohen Ausgaben. Zweitens würden wir Arbeit spürbar entlasten. Also ein Arbeitnehmer mit durchschnittlich 4.000 Euro brutto hat heute nur 2.684 Euro netto. Das heißt, die gesamten Arbeitskosten liegen bei über 5.190 Euro. Das heißt, fast die Hälfte dessen, was der Arbeitsplatz kostet, verschwindet im Abgabensystem. Das muss sich ändern. Wir sind ja schließlich nicht in der DDR. Und ein weiterer Punkt ist, den wir ja auch immer ansprechen, die Kammermitgliedschaften. Also sowohl in der Arbeiterkammer als auch in der Wirtschaftskammer, da gehört wenn, dann freiwillige Kammermitgliedschaft. Das heißt, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sollen sich beide das aussuchen. Und damit würden natürlich auch die Lohnnebenkosten gesenkt werden. Und drittens, Bürokratieabbau. Aber ich glaube, darüber haben wir schon so oft gesprochen. Da liegt so viel Geld auf der Straße, dass man sich sofort holen kann.
Als Nationalratsabgeordnete haben Sie ja viel Erfahrung im Umgang mit möglichen Reformen, neuen Ideen. Scheitern diese nicht immer am typisch österreichischen Zuständen? Ich meine damit jetzt an den Kammern, an den Gegebenheiten, die wir haben, dass sich das alles dann bremst bis hin zur unmöglichen Umsetzung.
Ja, da kann ich Ihnen ein wunderbares Beispiel geben. Wir hatten vorletzte Woche Wirtschaftsausschuss und in diesem Wirtschaftsausschuss sind Anträge der Freiheitlichen behandelt worden, nämlich da ist es um die Kammerumlage 2 gegangen, die einen Teil der Lohnnebenkosten ausmacht und diese in die Höhe schraubt, dann die Mehrfachmitgliedschaften in den Kammern oder eben die Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft. Und dann sitzen NEOS-Abgeordnete dort oder Abgeordnete der SPÖ und beantragen, diese Anträge zu vertagen. Das heißt, also sie werden nicht mehr behandelt oder erst zu einem viel späteren Zeitpunkt. Und normalerweise ist es sozusagen eine Form der Rundablage, eine elegante. Zwei Tage später sitzen genau dieselben Damen und Herren im Wirtschaftsparlament, in der Wirtschaftskammer Österreich, bei der halbjährlichen Sitzung und sagen, wie wichtig es wäre, die Kammerumlage 2 zu senken, wie wichtig es wäre, an den Mehrfachmitgliedschaften zu arbeiten und so weiter. Also Sie sehen, da wird also schon mit zweierlei Maß gemessen. Und das ist schon ein großes Problem für Österreich, wenn eine Partei wie die Freiheitlichen, die zu ihren Versprechungen steht, dann plötzlich mit anderen konfrontiert sind, die auf der einen Seite heute X sagen und morgen beim gleichen Thema dann Y in einem anderen Gremium. Und das ist wirklich, wie Sie richtig sagen, ein österreichisches Spezifikum. Deswegen auch unsere Forderung nach dem Ende der Zwangsmitgliedschaft.
Über den Sinn der neuen Mehrwertsteuersenkung sprach ich mit Frau Dr. Barbara Kolm. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne, es war mir eine Freude.
Das Donauinselfest zählt mit 3 Millionen Besuchern innerhalb von 3 Tagen zu den größten Musikveranstaltungen weltweit. Veranstalter ist die Sozialdemokratische Partei Österreichs. Beträchtliche Fördergelder kommen aus der öffentlichen Hand der Stadt Wien. Aus einem kleinen Stadtfest ist ein Event geworden, der nicht nur Musikbegeisterte, sondern leider auch Kriminelle anzieht. Körperverletzungen, Drogen- und Sexualdelikte werden immer mehr. Zu Sinn, Unsinn der Geschichte und zur Entwicklung des Festes spreche ich jetzt mit einem wohl nicht ganz unbekannten Wiener, den ehemaligen ORF-Moderator und Romy-Preisträger Reinhard Jesionek. Grüß Gott, Herr Jesionek.
Ja, hallo. Ich grüße Sie.
Herr Jesionek, als Wiener kommt man ja am Donauinselfest nicht vorbei. Wann waren Sie das erste Mal dort und wie war denn dieses erste Erlebnis?
Also das erste Mal, also dass ich mich erinnern kann, war das legendäre Falco-Konzert 1993, das ja gut alle Dimensionen gesprengt hat und ja auch irgendwie in die Musikgeschichte eingegangen ist. Ich habe immer wieder mal vorbeigeschaut, muss dazu sagen, dass für mich so Mega-Events mit über 100.000 Leuten an sich grundsätzlich nicht so prickelnd sind. Also ich fühle mich auch am Oktoberfest ehrlich gesagt nicht ganz so wohl, muss ich leider dazu sagen. Aber ich habe interessanterweise die letzten 2 Jahre vorbeigeschaut. Also letztes Jahr habe ich einen Streifzug gemacht und bin also einmal schnell durchs Gelände, einmal schnell, das heißt so 1,5 Stunden. Und am Samstag war ich ganz bewusst dort, weil nämlich irgendwie Earth, Wind and Fire, da gibt es noch so eine Experience-Band, da gibt es noch ein Mitglied von den ehemaligen Earth, Wind and Fires, die halt eine Band haben und irgendwie haben wir gedacht, das schaue ich mal an und haben wir dann noch kurz den Anfang von Gerd Steinbecker angeschaut, um einfach das ein bisschen zu erleben und ja, wohlgefühlt habe ich mich leider nicht, aber dazu werden wir jetzt eh gleich kommen.
Ja, das wollte ich eben gleich fragen, wann der letzte Besuch war und wie sich die Atmosphäre seit dem ersten Besuch verändert hat und vor allem, was hat sich verändert?
Also man sieht natürlich, dass sich Wien massiv verändert. Also ich würde jetzt sozusagen gar nicht ein Donauinselfest explizit sagen, dass sich das Fest jetzt so explizit verändert hat, weil einfach wenn da über 100.000 Menschen am Stück oder angeblich sind es ja 2-3 Millionen, die in diesen 3 Tagen dort vorbei, also es sind einfach wahnsinnig viele Menschen. Dieses ganze Areal, das sind ja über 14 Bühnen, das überstreckt sich ja über Kilometer, also 3 Brücken, das geht ja von der, wer Wien kennt, Nordbrücke, Floridsdorfer Brücke, Brigitte Nauerbrücke, also bis fast zur Reichsbrücke, also das sind ja mehrere Kilometer. Also allein wenn man das zu Fuß geht, dauert das sozusagen ohne Menschenmassen, geht man da gute 20 Minuten. Und diese vielen, vielen Menschenmassen sind natürlich einfach ein Faktum. Ich als über 60-Jähriger fühle mich dort mittlerweile ziemlich deplatziert. Also es waren schon andere ältere Menschen, sage ich jetzt einmal, oder reifere Menschen auch dort. Aber es ist natürlich ein riesen Jugendfest. Es rennen also unheimlich viele junge Menschen herum. Jeder Zweite mit einer Flasche Wein, Schnaps oder auf jeden Fall ein Bier. Also das heißt, mit fortschreitender Nacht oder fortschreitender Abend wird es halt dann auch durchaus mühsam. Es beginnt doch dann ziemlich dreckig zu werden. Also ich sage mal, wenn man sich wirklich das älteste Gewand anzieht, das man hat, wenn man die Staubwolken aushält, weil natürlich diese hunderttausenden Menschen unheimlich viel Staub auch aufwirbeln, also viel Gras gibt es ja dann nicht auf der Donauinsel. Wenn man das alles mag, ist das in Ordnung. Für jeden Wiener, das frage ich, ist ein bisschen fraglich. Also ich erinnere mich ans alte Stadtfest damals in den 80ern in Wien. Da war ja die Wiener Innenstadt ein Stadtfest, wo auch tolle Bands aufgetreten sind. Das hatte ein bisschen einen feineren Charakter, kann ich jetzt mal sagen. Also das Donauinselfest ist schon eher so ein Festival. Es ist laut, es ist dreckig, es ist trashig, es ist Bier, es sind irrsinnig viele Müllcontainer. Und das, was mir extrem aufgefallen ist als neue Qualität der Stadt, die man eigentlich überall in allen Bezirken mittlerweile sieht, seit der Pfand eingeführt wurde für Glas und Plastik und Bierdosen, dass also wirklich generalstabsmäßig ganze Karawanen von Menschen von Mistkübel zu Mistkübel ziehen. Und nachdem ja dort so riesen Container standen, habe ich also mehrfach gesehen, weil ich mich irgendwann einmal so neben so einer Containerbatterie beim Konzert ein bisschen versteckt habe, um diesen Menschenmassen zu entgehen, wo also alle 5 Minuten wirklich so Gruppen kommen von Menschen, Inländer, Ausländer, die teilweise also in diese Kübel entweder reinkrallen oder sie umhauen und dann rund. Also das ist eine eigenartige Geschichte, dass also Wien mittlerweile, man sieht das ja auch, dass sehr viele ältere Menschen in Wien mittlerweile in den Mistkübeln stierdeln, um eben Glasflaschen oder Aluminiumdosen rauszunehmen und den Pfand zu kassieren. Also das nimmt mittlerweile in einer Quantität überhand, die ich auf der Donauinsel organisiert bemerkt habe, und das hat mir nicht gefallen.
Viele wissen es vielleicht gar nicht, dass es sich um eine Parteiveranstaltung handelt. Wenn man die Sache genauer betrachtet, ist es ein Österreich-Spezifikum, denn beträchtliche Beträge kommen aus der öffentlichen Hand. Ist das ein Symptom dafür, dass die SPÖ Wien die Bundeshauptstadt als ihr Eigentum betrachtet?
Also ich muss fairerweise dazu sagen, man bemerkt, wenn man auf der Donauinsel ist, jetzt nicht, dass es eine SPÖ-Veranstaltung per se ist. Also ich habe jetzt nicht extrem irgendwelche SPÖ-Banner gesehen. Die Stadt Wien präsentiert sich an sich mit ihren Ressourcen wie Wien Energie, Radio Wien, also alles, was irgendwie so Wien-spezifisch ist, wobei Radio Wien ist ja wieder ORF. Also das heißt, die Wien Holding ist massiv präsent und es laufen auch sehr viele Werbespots in den Pausen zwischen den Konzerten. Also das heißt, die Stadt Wien präsentiert sich, aber die SPÖ an sich, also den Bürgermeister, habe ich jetzt relativ wenig in Videos wahrgenommen, zumindest wo ich war. Das, was mir eher aufgefallen ist das vom Publikum, also ich sage jetzt einmal, ein klassisch ländliches, konservatives Publikum ist dort einfach eher nicht zu finden. Also das heißt, ich würde dort auf keinen Fall irgendeine konservative Diskussion beginnen. Also das Publikum an sich ist sehr jung, ist teilweise woke. Das heißt, es ist im Endeffekt, man spürt schon auch ein bisschen die Spaltung, dass das also nicht Wien repräsentiert, sondern schon, dass Wien, dass die SPÖ anspricht. Also so, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich da deplatziert gefühlt habe, weil ich bin jetzt auch ja kein klassischer, jetzt ultrakonservativer, der mit dem Janker immer dumm rennt. Also das werde ich mich da klar ausdrücken, aber es ist im Endeffekt eine einschlägige Veranstaltung, was das Publikum betrifft, aber es ist vor Ort keine SPÖ-Propaganda oder so. Das wäre vermessen.
Für die 3 Tage gibt es ja 1,8 Millionen Euro Subvention der Stadt Wien. Also ist ja nicht so wenig, wenn man da an jedem Tag ein paar 100.000 Euro verbrauchen kann. Wird diese üppige Förderung des Festes in Wien eigentlich schon als selbstverständlich gesehen? Oder gibt es da schon noch Diskussionen, ist das nicht doch ein sehr hoher Betrag?
Also bis jetzt habe ich die Diskussion vermisst. Also ich frage mich auch, ob diese wahnsinnige Größe, dass da 2-3 Millionen Menschen herumwandern, wirklich sein muss. Also ich habe schon das Gefühl, es geht dort Quantität vor Qualität, weil mal ganz ehrlich gesagt, nehmen wir den Haupteck, Gerd Steinbecker von STS, also der würde nie vor 100.000 Menschen spielen. Also der würde sicher nicht mit Taylor Swift 2-3 Mal das Ernst-Happel-Stadion füllen. Ich meine, natürlich STS ist eine honorige Band und das zieht viele Menschen an, aber die Bands, die dort spielen, oder auch Earth, Wind and Fire, diese Nachfolge-Experience-Gruppe, die haben sicher auch das Konzert ihres Lebens dort gespielt. Weil im Endeffekt, nachdem das alles gratis ist, zieht das natürlich sehr, sehr viele Menschen an, die sich natürlich nie eine Karte für das ein oder andere Konzert gekauft hätten. Und wenn man sich das sogenannte Line-Up anschaut, ja, da ist auf 14 Bühnen drei Tage lang wahnsinnig viel los und das sind auch durchaus Namen. Aber ich zum Beispiel habe also einen Großteil der Namen gar nicht gekannt. Das mag natürlich auch daran liegen, dass ich nicht mehr Ö3 höre und so weiter. Aber ich sage jetzt einmal, das Programm ist sehr, sehr auf Jugend zugeschnitten, vielleicht auf ganz, ganz jung zugeschnitten. Und die Quantität ergibt sich schon durch die Tatsache, dass es einfach gratis ist. Das ist klar, aber das ist natürlich auch der Sinn eines Stadtfestes oder eines Festes, das die Stadt da veranstaltet.
Seit Jahren gibt es ja auch Berichte über diverse Probleme mit der Sicherheit am Donauinselfest. Wir haben immer wieder auch gelesen davon, dass es zu Gewalttaten kommt, sogar Ermittlungen wegen einer Vergewaltigung im Vorjahr. Ist das Fest, das heute von hunderten Polizisten, von Drohneneinsätzen, Videoüberwachung, Einlasskontrollen geschützt wird, noch ein unbeschwertes Volksfest?
Ich bin ja ein Mann, der weltgereist ist. Ich habe in meinem Leben auch schon mehrere Monate in Südamerika verbracht oder durch Manhattan oder auch Teile von New York in der Nacht rumgewandert, mir der Gefahr bewusst. In Wien habe ich das nie in irgendeiner Form gehabt, doch seit einiger Zeit schon und am Donauinselfest schon explizit. Also ich habe so ein kleines Taschel, so früher so ein Bauchtaschel, das man sich halt mittlerweile über die Schultern hängt und das habe ich wirklich also festgekrallt. Also ich habe schon permanent links und rechts geschaut. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt also keine Schlägerei und so weiter gesehen. Die Einlasskontrollen sind ehrlich gesagt ein Witz, weil da stehen ein paar so Stewards, die halt einfach, darf ich ins Taschel schauen und so weiter. Also da gibt's nicht wie bei anderen Veranstaltungen wirkliche Kontrollen. Also das kann man eigentlich umgehen. Vor allem, wenn man einmal um einen Baum geht, dann umgeht man auch diese Sicherheitskontrollen. Da gibt's keine Schleusen. Also sehr wunder, dass da nicht mehr passiert. Es ist sehr, sehr viel Polizei unterwegs. Also ich habe das Gefühl, das sind so wie diese Ameisenkohorten, die so in bis zu 10er-Gruppen dann durch die Menge schreiten und auch sehr massiv ausgerüstet sind. Also das hat man schon. Nur es sind auch natürlich unheimlich viele Menschen und unheimlich viele Gruppen von jungen Männern, die halt natürlich auch sozusagen in den Gruppen, wo man nicht war, sind wie. Also das heißt, also man sollte dort besser ab einer gewissen Uhrzeit nicht einmal versehentlich den Finger zeigen oder eine dicke Lippe riskieren. Also unbeschwert ist das dort nicht. Und ich bin auch dann relativ bald gegangen, weil natürlich unheimlich viel Alkohol dort ausgeschenkt und getrunken wird. Man läuft von einer Marihuana-Fahne zur anderen und also ich habe mich halt einfach irgendwann einmal nicht mehr wohl und auch nicht sicher gefühlt und das hat mich verwundert, weil in meinem Leben auch so viele Konzerten waren, so viele Veranstaltungen und ich glaube nicht, dass das eine reine Alterserscheinung ist. Es ist so, wie es in Wien generell sich entwickelt hat, dass man neuerdings zu gewissen Uhrzeiten auf gewisse Plätze nicht mehr so gerne geht. Also das ist dort natürlich auch massiv, weil natürlich es keine Einschränkung gibt des Zutritts.
Bleiben wir noch beim Image des Donauinselfestes. Von Medienvertretern wurde in diesem Jahr auch die Unterschrift zu einer Akkreditierungsklausel verlangt. Sie sollten Bedingungen akzeptieren, wonach die Verbreitung von Fotos oder Videos untersagt ist, wenn deren Inhalt geeignet sei, dem Ansehen des Donauinselfestes zu schaden. Darüber beschwerte sich sogar der ORF. Versucht man hier, die Presse zu kontrollieren, um das Fest ausschließlich positiv darzustellen? Und ist das überhaupt legitim? Das grenzt ja an brutaler Zensur.
Ja, das ist ein Witz. Das ist einfach ein absoluter Witz. Und wenn es nicht das Donauinselfest wäre, wo der Hauptakt Gerd Steinbecker von STS war, müsste man da auch massiv aufschreien. So kann man sagen, jetzt geht es um nichts, ja, weil es eine Musikgeschichte war. Es ist absolut absurd. Und was nämlich wirklich interessant ist, also ich habe ja mir zwei Konzerte, also eineinhalb Konzerte angeschaut, und bin dann nach Hause, ich wohne nicht in unmittelbarer Nähe, aber man hört das dann am Balkon auch noch, das Konzert bis dahin. Und habe mir dann die Übertragung, die zeitversetzt im Fernsehen gelaufen ist, angeschaut. Also die gleichen beiden Konzerte noch einmal. Und man muss schon sagen, also wenn man es im Fernsehen sieht, ist das ein absoluter Hochglanz-Event. Also ich habe wirklich im Fernsehen tollst übertragen. Ich habe das Gefühl gehabt, also wow, was dort war ich gerade. Also es ist ein absoluter Unterschied, ob man das medial wahrnimmt oder vor Ort ist. Also vor Ort ist man wirklich in einer verstaubten Müllhalde, wenn man es möchte, mit diesen 250.000 Menschen am Stück. Und im Fernsehen ist das ein Hochglanz-Event aus dem Ernst-Happel-Stadion oder aus der Wiener Stadthalle. Also das war auch ein sehr interessanter Eindruck. Vielleicht auch noch interessant, warum ich gegangen bin. Ich bin jetzt auch nie der große STS-Fan gewesen, aber das Konzert war natürlich schon sehr gut und auch sehr emotional. Fall. Nur es musste dann natürlich sein, was sein musste, dass Gernd Steinbecker in der Mitte des Konzerts das Lied Das neue Vaterland gesungen hat. Mit der Einmoderation, naja, ich habe es vor 40 Jahren geschrieben, aber es ist sehr brisant wie eh und je. Und ich rate immer jeden, der so das jetzt wissen will, den Text Das neue Vaterland, Gerd Steinbecker, SDS, sich anzuhören. Das ist die Geschichte vom depperten Fritz, der in der Schule nichts war, der dann irgendwie einschlägig zu einer Gruppe geht und dann halt irgendwie bereit ist, Tschuschen zu verdreschen und so weiter. Also halt so wie dieses 80er, 90er Jahre SPÖ-Denken, quasi alles, was rechts ist, ist rechtsradikal und FPÖ war natürlich dort dann auch wieder. Und ich habe mir irgendwie kopfschüttelnd dann gedacht, was wäre, wenn da jetzt irgendwie jemand auf die Bühne geht und etwas Linksradikales kritisiert? Würde wahrscheinlich von 250.000 Menschen ausgebuht werden oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber wieder diese, wie immer in Wien, diese völlige Selbstverständlichkeit, das Böse kommt von rechts und ausschließlich von rechts. Und es ist wirklich so unerträglich, dass ich mir gedacht habe, warum? Und bin gegangen, weil ich mich geärgert habe, weil ich mich einfach als mittlerweile auch sage ich, konservativ denkender Mensch, mich da beschimpft fühle. Ich bin nicht der Fritz, der mit erhobener Hand quasi irgendwie Tschuschen oder Türken jagt oder so diese Geschichten. Und dieses quasi, diese Einmoderation, das ist brisant wie eh und je. Nein, ist es nicht. Wir haben völlig andere Themen. Und der Grund, warum diese Spaltung auch so groß ist, ist ja, weil auch die SPÖ explizit nicht bereit ist, Themen, die in Wien einfach stattfinden, in einer Großstadt anzusehen und anzugehen. Das ist das Übel und diese ewige Verleugnung, dass es die Themen gibt, ist einfach unerträglich mittlerweile.
Dann waren ja die 1,8 Millionen Euro Steuergeld gar nicht so schlecht investiert von Seiten der SPÖ, wenn man dann mit dem Holzhammer auf der Bühne herumwachelt und 40 Jahre alte Lieder bringt. Aber noch einmal, ist es legitim, dass wir hier eine Veranstaltung haben, einer sozialdemokratischen Partei, die eben mit Steuergeld 3 Millionen Menschen erreicht und auch dann auch diese Botschaften unter die Menschen bringt?
Ja, natürlich ist es eine Diskussion. Das ist die Diskussion ähnlich auch wie bei vielen anderen Dingen, wie ich es auch schon einmal die Frage gestellt habe, wie so eine Regenbogenparade, also eine Demonstration, irgendwie 350.000 Euro Geld bekommt. Welche andere Demonstration am Ring, wenn da auch sozusagen 100.000 Menschen rennen? Also es ist schon klar, dass die Stadt Wien da ganz klar gewichtet in das, was sie politisch möchte und was sie politisch nicht möchte. Wobei das Donauinselfest ja per se jetzt wiederum kein politisches Statement ist. Aber man zeigt halt einfach und man betont ja in jedem Satz, dass das das größte Open-Air-Festival Europas ist. Irgendwann war es sogar mal weltweit. Das geht sich mittlerweile sicher nicht mehr aus. Aber Europas ist, das ist einem halt das Wichtigste. Und wie gesagt, Quantität vor Qualität war mein Eindruck und ich bin froh, dass ich dort war, aber ich freue mich nicht unbedingt, noch einmal hingehen zu wollen. Und das sage ich völlig politisch wertfrei.
Das ist ja sehr interessant, dass Sie die Pride Parade auch erwähnt haben. Da gibt es ja auch die Parallele zum Donauinselfest. Beides wird von einem privaten Verein organisiert. Bei beiden Vereinen ist es so, dass sie steuerlich unterstützt werden mit Subventionen. Macht hier die Stadt Wien, die SPÖ Wien, das ist ja schon fast das Gleiche hier in Österreich, genau für das also Werbung, was sie auch weiterhin massiv unterstützen will, gefördert sehen will?
Das ist von der Intention sicher. Das, was interessant ist, weil ich ja bei beiden Veranstaltungen als Journalist interessehalber war, hatte ich schon den Eindruck, dass 2/3 des Publikums bei der Regenbogenparade und, glaube ich, wahrscheinlich fast 90-100% des Publikums ja nicht aus politischen Gründen dort waren. Also bei der Regenbogenparade, die heuer so groß war wie nie, das muss zugegeben werden. Aber da habe ich schon auch wahrgenommen, dass das unheimlich viele junge Menschen zum Feiern benutzt haben. Da war Party, das war so wie die Love Parade früher. Das wurde so ein bisschen vermischt. Dass da nicht, also ganz Wien ist auf der Straße für die Sache, das habe ich so nicht wahrgenommen, ich persönlich. Und die Donauinsel ist natürlich so gesehen gar kein politisches Statement. Ich glaube, das ist einfach ein Gratis-Event. Es wird viel gesoffen, es gibt da Musik, ob es einem gefällt oder nicht. Und das ist ein Gratis-Massen-Event. Also die Intention der Stadt und was die Stadt damit verkauft, glaube ich, funktioniert so. Und da lügt man sich in den Sack oder verwendet es als PR. Gut, das ist fair.
Über den Sinn und den Unsinn des Donauinselfestes und über die politische Intention dahinter sprach ich mit ORF-Moderator und Romy-Preisträger Reinhard Jesionik. Danke für Ihre Zeit.
Dankeschön, liebe Grüße.
Sogenannte PFAS gelten als Ewigkeitschemikalien, weil sie sich in der Umwelt kaum abbauen und teilweise auch über Jahre im menschlichen Körper verbleiben. Nachdem in mehreren Hausbrunnen in der Gemeinde Mansworth bei Wien erhöhte Belastungen festgestellt worden waren, wurde nun erstmals auch PFAS im Leitungswasser eines Bewohners nachgewiesen. Woher stammen diese Stoffe? Welche Gesundheitsrisiken sind wissenschaftlich belegt? Und wie ist die Situation in Mansworth derzeit einzuordnen? Darüber spreche ich mit dem Mediziner, Universitätsdozent Dr. Hannes Strasser. Grüß Gott, Herr Dr. Strasser.
Ebenfalls grüß Gott.
Die Nachricht von PFAS-Funden im Wasser ist vielfach brisant, auch aufgrund der Lage von Mansworth. Können Sie uns die Situation da jetzt beschreiben?
Ja, also ich bin ja Tiroler und habe das in den Nachrichten gelesen und habe einfach einmal auf den Karten nachgeschaut, wo das genau liegt und in welchem Gebiet es ist. Und da, wenn man sich das durchschaut und nur einen Umkreis von 20 Kilometer zeichnet, ungefähr, gell, dann liegen dort immer an Städte wie Wien, das ist dort im Bereich. Es liegt dort auch in ungefähr 40 Kilometer entfernt Bratislava, die Hauptstadt der Slowakei, 30 Kilometer Eisenstadt. Es ist dort direkt angrenzend der Nationalpark Donauauen dabei. Und dann sind dort in dem Bereich natürlich sehr viele Einrichtungen, die aus der Industrie kommen und für den Verkehr wichtig sind. Das ist einmal die Raffinerie der OMV. Das sind petrochemische Anlagen. Auch nicht so weit, die Müllverbrennung in Wien nicht so weit weg. Der Flughafen natürlich als ganz großes Gebiet. Und was da auch in der Nähe ist, das sind sehr viele große Windkraftanlagen auch. Also in dem Bereich spielt sich sehr, sehr viel ab. Sehr viel. Und das ist auch das Problem, das sicher besteht, festzustellen, woher das alles kommt. Aber wie gesagt, jetzt da reden wir ja noch genauer dann, ja.
Unmittelbar östlich des Orts beginnen die sogenannten Mansworther Auen, die Teil des Nationalparks Donauauen sind. PFAS betreffen also nicht nur das Trinkwasser der Menschen, sondern können sich ja auch in Gewässern, Sedimenten und der Nahrungskette eines sensiblen Auengebiets anreichern. Diese ökologische Dimension wird in der bisherigen Berichterstattung bislang eher am Rande behandelt. Sie haben es schon erwähnt, wir haben ja dort auch Raffinerien der OMV und den Flughafen Wien-Schwechat. Warum wird das eigentlich jetzt so auf einem niedrigen Level auch berichtet?
Ja, das ist eine sehr gute, berechtigte Frage. Wenn man sich das durchliest, fällt generell auf, dass in Österreich PFAS also kaum bisher ein Thema war. Darüber ist kaum berichtet worden. Das ist auch nicht meines Wissens nach flächendeckend rund um die Uhr verfolgt worden. Das ist in anderen Ländern der EU anders. Da werden auch nicht nur Trinkwasser untersucht, da werden auch Bodenproben entnommen, da wird auch Grundwasser, Oberflächenwasser untersucht. Das Thema PFAS ist übrigens sehr, sehr ein heikles und sehr interessantes Thema. Es gibt zwar EU-weit Grenzwerte fürs Trinkwasser, aber die einzelnen Staaten machen da völlig unterschiedliche Programme, unterschiedliche Grenzwerte, unterschiedliche Kontrollen. Das ist sehr heterogen. Aber wie gesagt, was natürlich auch wahr ist, wenn das PFAS im Grundwasser und im Trinkwasser ist, dann ist es natürlich auch sonst überall. Es ist in den Ackerböden, es ist in den Gärten, es ist offensichtlich dort wie auch immer verbreitet.
Wie wird denn in Österreich eigentlich dieser Grenzwert festgelegt und sind wir da schon in der Nähe dieses Grenzwertes? Wird der da schon erreicht?
Also Österreich hält sich an den offiziellen Grenzwert der Europäischen Union. Der liegt bei 100 Nanogramm pro Liter für die 20 wichtigsten PFAS und bei 500 Nanogramm pro Liter für alle PFAS zusammen. PFAS, das muss man verstehen, das ist nicht einfach eine chemische Substanz, sondern das ist eine Vielzahl, das sind tausende verschiedene chemische Substanzen, die da zusammengefasst werden, die ähnlich sind, unterschiedlich sind und die man her da auch nicht alle eins zu eins direkt vergleichen kann. Und seit einigen Jahren weiß man eben, dass das problematisch ist, dass das gesundheitsgefährlich ist, umweltzerstörend ist. Die Chemikalien wurden jahrzehntelang verwendet in der Industrie und in anderen Bereichen, ohne dass sich jemand drum gekümmert hat. Und erst sehr spät hat man festgestellt, wie problematisch diese Substanzen sind.
Warum nennt man diese PFAS überhaupt Ewigkeitschemikalien? Weil sie halt extrem lang immer uns noch bedrohen könnten, ne?
Das ist das ganz, ganz große Problem dieser Chemikalien. Die werden ganz, ganz, ganz langsam abgebaut in der Natur. Und auch wenn sie dann über die Nahrungskette oder über das Wasser in den menschlichen Körper gelangen, bleiben die auch oft noch jahrelang im Körper. Also die Halbwertszeit, also die Zeit, dass die Hälfte dieser Substanz dem Körper ausgeschieden wird, ist für manche dieser Chemikalien Jahre bis Jahrzehnte.
Und wo reichern sich die PFAS im menschlichen Körper an und wo bleiben sie dann dort auch? Eben wie Sie gesagt haben, dann ewig.
Die Hauptbereiche, wo man bisher weiß, wo sich die vor allem anreichern, sind einmal das Blut, dann die Leber, die Nieren, das Knochenmark auch. Man hat es mittlerweile auch nachgewiesen und gefunden in der Plazenta und man hat es auch nachgewiesen in der Muttermilch. Das heißt, das verteilt sich im Körper in unterschiedlichen Organen, unterschiedlichen Geweben, in unterschiedlicher Konzentration. Aber das sind so ziemlich die Gewebe, wo es am häufigsten und der höchsten Konzentration gefunden wird.
Welche gesundheitlichen Folgen muss ich dann kalkulieren, wenn das bei mir in meinem Körper ist? Was ist da mittlerweile schon auch gut belegt?
Also was belegt ist, dass diese Substanzen gesundheitliche Schäden machen können. Wenn jemand erhöhte Werte hat oder wenn das irgendwo im Trinkwasser ist, heißt das noch nicht, dass jemand automatisch krank wird. Aber das ist auch wie mit anderen Substanzen, die gesundheitsschädlich sind. Es ist das Risiko für Krankheiten deutlich erhöht. Und zwar kann es unter anderem verursachen, was bisher beschrieben ist, Erhöhungen von Cholesterin. Es schädigt das Immunsystem, das ist eine der bekanntesten Nebenwirkungen. Das führt unter anderem dazu, und das ist ja eine ganz bekannte Sache, dass auch die Wirkungen von Impfungen teilweise herabgesetzt wird, weil das Immunsystem nicht gut funktioniert, vor allem bei Kindern. Das heißt, es kann sogar die Impfwirkung beeinträchtigt werden, weil das Immunsystem geschädigt wird. Es gibt Leberschäden. Es wirkt sich in der Schwangerschaft aus auf die Entwicklung vom ungeborenen Kind. Es hat hormonelle Effekte und was auch ist, und das ist der Punkt, der eigentlich am kritischsten ist, es besteht ein deutlich erhöhtes Krebsrisiko. Aber daneben auch wird es in Verbindung gebracht mit Zuckerkrankheit, mit Diabetes mellitus, mit Herzkrankheiten, Herzinfarkten und mit Alzheimer-Erkrankung auch. Das heißt, das verbreitet sich offensichtlich im Körper in verschiedenen Gewebeorganen und kann dort überall diverse Schäden verursachen, die mittlerweile bekannt und beschrieben sind.
Also wir könnten damit rechnen, dass das dramatische Folgen hat. Welche Quellen und Ursachen kommen denn dann bei Mans Word grundsätzlich in Frage? Man müsste ja da größtes Interesse haben, den Verursacher dieser Belastung festzustellen.
Absolut. Also wie gesagt, was dort in der Nähe ist, eine der großen Quellen ist natürlich die gesamte Industrie. Da ist die OMV-Raffinerie, dort sind die petrochemischen Anlagen. Da ist der Flughafen natürlich, wo auch eine Quelle sein kann. Man hat zum Beispiel lange Zeit auch PFAS im Löschschaum verwendet. Und am Flughafen in Wien wurde natürlich Löschschaum verwendet. Das ist auch ein Grund, warum mittlerweile auch Anlagen der Feuerwehr oder Übungsanlagen der Feuerwehr überwacht werden zunehmend, weil dort auch das PFAS in den Boden und ins Grundwasser gelangt sein kann. Ja, wie gesagt, jetzt, es ist die Müllverbrennung in der Nähe in Wien und wie gesagt, was da auch in der Nähe ist und das ist auch etwas, was mittlerweile nicht einmal mehr bestritten wird, was klar ist, auch Windkraftanlagen können leider PFAS erzeugen und ausscheiden und in der Umwelt verteilen. Das alles kann die Quelle sein. Dazu können noch Altlasten, alte Deponien, alles Mögliche dazukommen. Man weiß ja gar nicht einmal in Österreich mittlerweile, wer wo was alle im Laufe der Jahrzehnte vergraben hat und was da alles ins Grundwasser kommen sein kann.
Sie haben diese Windparks schon einmal erwähnt, also als Quelle würde da, so habe ich das jetzt verstanden, der Abrieb bei den Rotorblättern gelten. Ist das richtig?
Nicht nur. PFAS werden, wie gesagt, in einer Unzahl von Chemikalien verwendet, werden dort eingebaut. Eine klar beschriebene Quelle ist der Abrieb von den Rotorblättern. Diese Rotorblätter werden ja bis zu 100 Meter lang, bewegen sich teilweise mit bis zu 300 km/h in den Spitzen. Und wenn diese Rotorblätter sich drehen und wenn sie dann auf Regentropfen treffen, auf Hagelkörner, auf Staub, auf Sahara-Staub zum Beispiel etc., dann entsteht Abrieb. Und es gibt eine norwegische Studie, die vor einiger Zeit veröffentlicht wurde, die festgestellt hat, dass pro Windrad im Jahr bis zu 62 Kilogramm Abrieb entstehen. Die sind also keine vernachlässigbaren Mengen. Und in dieser Beschichtungen dieser Rotorblätter, in dieser Rotorblättern selbst, können PFAS oder sind PFAS fast immer enthalten. Aber PFAS sind auch zum Beispiel in Dichtungen in Windrädern enthalten, in den Kabelsystemen. Es ist drinnen in den Schmierstoffen, es ist drinnen in den Hydraulikflüssigkeiten, in den Rotorblättern, in den sonstigen Substanzen. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Quellen, wo das herkommen kann in Windrädern. Das hat man auch bisher runtergespielt, muss man sagen. Windräder gelten derzeit noch offiziell, auch von Seiten der Regierungen und von der Windkraftlobby, als geringgradige Quellen für die PFAS, aber sie sind Quellen. Und wie gesagt, wenn dann einmal in einer Gegend PFAS schon aus irgendeinem Grund sein können, dann kommt es zusätzlich dazu und kann zusätzlich natürlich die Konzentration erhöhen.
Über welche Wege nehmen denn wir Menschen diese PFAS aus der Natur auf?
Also der einfachste und der häufigste und der klassische Weg ist natürlich über die Nahrung und übers Trinken. Wie gesagt, die PFAS werden von diversen Quellen ausgeschieden, sind im Boden drinnen, sind im Wasser drinnen und von dort gelangen sie übers Wasser, über Nahrungsmittel, über Pflanzen, über tierische Nahrungsmittel in die Nahrungskette und von dort werden sie aufgenommen. Dann der Verdauungstrakt ist einmal der erste klassische Weg. Aber diese Substanzen können auch über die Atmung aufgenommen werden, wenn die in kleinen Partikeln verteilt werden als Aerosole, können sie über die Atmung aufgenommen werden und sich auch dort im Körper verteilen. Und der dritte Weg, wie diese Substanzen aufgenommen werden können, ist die Haut. Ist zwar der Teil, der am geringsten erfolgt, aber auch in bestimmten Textilien können diese Chemikalien enthalten sein und so über die Haut aufgenommen werden auch.
Sollten da betroffene Anrainer oder Menschen, die meinen, sie wären da in Kontakt gekommen, eine Blutuntersuchung machen? Und was kann dann ein solcher Wert medizinisch überhaupt aussagen?
Wenn ich in der Gegend wäre und wenn ich das wüsste, dass das gemessen würde, ich würde es mir messen lassen. Der Punkt ist der, Sie können dann halt feststellen, die Konzentration, ob es vorhanden ist. Sie können zeigen, es ist da, ob es erhöht ist, ob es normal ist etc. Sie können dadurch nicht direkt Rückschlüsse erzielen, ob Sie krank sind, ob Sie gesund sind, aber Sie können dann feststellen, ob Sie ein erhöhtes Risiko haben, wie gesagt. Ich meine, das ist wie beim Rauchen. Es gibt Leute, die sind 100 Jahre, haben ihr lebtaglang geraucht und haben nie ein gesundheitliches Problem gehabt. Aber man weiß halt, dass Leute, die viel rauchen, ein erhöhtes Risiko haben, dass sie krank werden.
Sollten die umliegenden Gemeinden jetzt vorsorglich eigene Wasseruntersuchungen veranlassen? Wir haben ja gesprochen von Mannswörth, Wien, Schwächert. Das wäre doch jetzt sinnvoll.
Ja, hoffen Sie zu. Also ich würde jetzt dringend in der Gegend, in der gesamten Gegend in Niederösterreich, Burgenland, in Wien schauen, was da überhaupt jetzt los ist, wo das überall drinnen ist. Ich würde da jetzt nicht nur mehr schauen aufs Trinkwasser, das ist natürlich primär, aber ich würde auch im Boden messen, was da los ist. Das müsste man jetzt eigentlich flächendeckend dort machen. Und eigentlich, das muss man ganz klar sagen, sind Kontrollen in der EU-Verordnung über das Trinkwasser vorgeschrieben. Das heißt, das müsste eigentlich sowieso in ganz Österreich erfolgen. Andere Staaten machen das, wie gesagt, nicht nur fürs Trinkwasser, sondern für Oberflächenwasser, für Flüsse, für Seen, für Böden etc. und kontrollieren das sehr genau. Es wird ja, man muss ja bedenken, seit Jahren diskutiert über ein komplettes Verbot dieser Substanzen in der Europäischen Union. Das ist ja ein ganz heißes Thema jetzt die letzten Jahre geworden. Und bisher hat es die Industrie geschafft, sagen wir mal so, dass ein komplettes Verbot abgewendet werden konnte. Aber in anderen Ländern, in manchen Bereichen gibt es schon ganz klare und massive Beschränkungen für diese Substanzen. Und ich sage Ihnen nur ein Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel. Die Grenzwerte, wie gesagt, der Europäischen Union sind für 20 ausgewählte PFAS VS 100 Nanogramm pro Milliliter und für die Gesamtmenge 500 Nanogramm pro Milliliter. Dänemark hat zum Beispiel einen Grenzwert von 2 Nanogramm pro Milliliter eingeführt, also das 50-fach erniedrigte. Und Schweden hat für 4 ausgewählte PFAS einen Grenzwert von 4 Nanogramm pro Milliliter eingeführt. Und das ist ja auch ein Kritikpunkt generell an diesen Grenzwerten der Europäischen Union, dass viele Mediziner, Umweltexperten sagen, dass diese Grenzwerte viel zu hoch sind, dass es praktisch politisch getriebene, industriegetriebene Grenzwerte sind und die Gesundheitsrisiken schon viel früher beginnen und daher fangen immer mehr Staaten an, die Grenzwerte zu senken. Und wie gesagt, es wird schon seit Jahren diskutiert, diese Substanzen komplett zu verbieten, weil sie müssen eins bedenken natürlich. Mit jedem Tag, mit jedem Jahr, wo diese Substanzen bleiben, weiter verwendet werden, werden sie weiter freigesetzt. Und da sie, wie gesagt, die Ewigkeitschemikalien sind, werden die lange Zeit nicht abgebaut, sondern die Menge wird immer mehr steigen. Und das ist das große Problem.
Kann ich als Einzelperson oder als Familie insofern etwas tun, das Trinkwasser zu Hause wirkungsvoll zu reinigen oder zu filtern? Gibt es da Möglichkeiten?
Verwendet wird ja als Verfahren, um Wasser zu filtern, Trinkwasser zu filtern, ist die Umkehrosmose. Aber die ist erstens sehr aufwendig, zeitaufwendig, technisch aufwendig, nicht billig und hat große Nachteile. Ich sage Ihnen nur ein Beispiel. Um einen Liter Trinkwasser zu bekommen, braucht man je nach Verfahren 3 bis 30 Liter Wasser als Abwasser. Das heißt, wenn Sie hier Trinkwasser filtern, haben Sie große Abwassermengen, wo diese Chemikalien drinnen sind. Und da stelle ich die Frage, was machen Sie mit dem dann? Das heißt, das muss ja dann auch hingeleitet werden. Das kann ja auch nicht einfach in die Donau geleitet werden, weil sonst wird es wieder verbreitet. Und was auch ein Nachteil dieser Technik ist, dass da viele Stoffe, auch Mineralien aus dem Wasser entzogen werden, die dann entsprechend fehlen und die Qualität vom Wasser senken. Also, was man bei diesen Substanzen generell tun muss, prinzipiell ist ganz einfach. Man muss vermeiden, dass diese Substanzen nicht unter keinen Umständen in die Umwelt gelangen. Weil sobald die in der Umwelt sind, sind sie praktisch überall und werden dort verteilt. Und dann ist die weitere Verbreitung, wohin das alles kommt, unkontrolliert. Und wie gesagt, das bleibt lange, lange Zeit und das wird immer mehr und die Konzentration steigt. Nicht nur im Wasser, nicht nur in den Böden, sondern auch in uns allen, in uns Menschen auch.
Sie haben uns ja schon über die Grenzwerte in anderen Nationen informiert. Die sind ja deutlich niedriger. Wie groß ist die Gefahr jetzt für uns in Österreich wirklich? Und belasten wir dadurch, dass eben wenig oder nichts getan wird, gerade leichtfertig unsere gesamte Umwelt und uns selbst und unsere Zukunft?
Grenzwerte sind immer von jemandem definiert. In der EU sind sie von politischen Institutionen definiert. Über die Grenzwerte wird massiv gestritten und wie gesagt, Dänemark und Schweden sagen, die Grenzwerte sind viel zu hoch. Aus Gründen der Vorsicht und Gründen der Gesundheit wählen wir viel, viel geringere Grenzwerte, weil wir das Risiko möglichst gering halten wollen. Die Konzentrationen, die derzeit in der Europäischen Union als zu hoch angesehen werden. Da ist vermutlich der Grenzwert in einem Bereich, wo er weit über dem Bereich liegt, wo es gesundheitsgefährlich wird.
Über die Ewigkeitschemikalien und die aktuelle Gefährdung sprach ich eben mit dem Mediziner, Universitätsdozent Dr. Hannes Strasser. Herr Dr., recht herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Bereitschaft zum Interview.
Herzlichen Dank auch für das Interview. Danke.
Sie hörten das Österreich-Magazin bei Kontrafunk. Vielen Dank an unser Team, in der Technik Thomas Hoffmann, Redaktion Florian Machel. Mein Name ist Richard Schmidt. Vielen Dank fürs Zuhören. Es zahlt sich aus, jeden Tag Kontrafunk zu hören. Wir sehen dort genauer hin, wo andere schweigen. Und freier Journalismus lebt von Ihrer Unterstützung. Auch dafür herzlichen Dank. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.